Wir bauen die coolsten Autos, wir haben die schönsten Frauen, aber unsere Filme sind wie Grabsteine. Zu Tode subventioniert. Vom Staat. Fuck you, Staatskino. Lemke 2019.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Urs Spörri aus der Kinoabteilung des DFF. Wir unterhalten uns über den vor 3 Jahren leider gestorbenen legendären deutschen Filmemacher Klaus Lemke, der am 13. Oktober 85 Jahre alt geworden wäre. Hallo Urs.
Hallo Frauke.
Urs, von Klaus Lemke als Urgestein zu sprechen, ist zwar ein schlimmes Klischee, aber es trifft kaum auf jemanden so zu wie auf ihn, oder?
Er war eine Legende und er würde es auch genauso feiern. Also alleine, dass er so Beinamen hatte wie der König von Schwabing und das auch bis zuletzt im Grunde bei jedem Auftritt zelebriert wurde, eine Fangemeinde hatte. Ja, kann man wirklich sagen.
Mhm. Am 13. Oktober, ich habe es schon gesagt, wäre Lemke 85 Jahre alt geworden. Das hat er leider nicht ganz geschafft. Vor 3 Jahren ist er von uns gegangen und wir vermissen ihn schrecklich. Er war ja 2019 bei uns zu Gast und hat auch da demonstriert, dass er ein sagenhafter Macker ist, aber gleichzeitig ein sehr großes Herz hat. Auch das klingt schrecklich klischeehaft, ich weiß, aber ich gewann damals schon den Eindruck, dass Klaus Lemke einfach ein Guter war, oder? Trotz aller Exzesse.
Absolut. Er war ein Unikat, auch was das anging. Es war eine Carte Blanche. Das machen wir jetzt 1-2 Mal im Jahr, wo wir einem Filmschaffenden aus Deutschland die Möglichkeit geben, die 8 bis 10 Filme auszuwählen, die ihn oder sie am meisten beeindruckt, geprägt und beeinflusst haben. Und da hat er erstens mal nur aktuelles deutsches Kino ausgewählt, ganz verrückt. Und natürlich auch fast zur Hälfte Filme von sich reingepackt. Das war schon mal ein Statement. Und gleichzeitig hat er sich die Zeit genommen, ist gleich hier 3-4 Tage geblieben in Frankfurt. Und bat dann darum, dass ich da mit ihm ein bisschen um die Häuser ziehe, was aber auch bedeutet, dass wir in Museen gegangen sind, dass wir wirklich Gespräche geführt haben, die ich sonst mit sehr, sehr wenigen Gästen habe führen können. Und ja, also er ist mir da sehr ans Herz gewachsen.
Mhm. Was kannst du uns denn zum filmischen Werk Klaus Lemke sagen? Ich habe gerade noch mal im Filmgespräch von damals reingeguckt, in das Filmgespräch reingeguckt, wo du seine Münchner Gruppe in die Nähe der französischen Nouvelle Vague rückst. Ist das too much?
Na, sagen wir mal so, sie wollten das natürlich. Also eine Sache ist schon sehr ähnlich, die Herangehensweise, nämlich, also Godard hat ja auch gesagt, was brauchst du für einen guten Film? Eine Waffe und Mädchen. So, das war, hätte Lemke auch sagen können. So. Und so sind die auch rangegangen. Lemke hat ja überall Laien gecastet, hat dann versucht, da wirklich so ein Kino, das auch dem amerikanischen B-Movie-Kino quasi nacheiferte, was ja auch der Nouvelle Vague dann wiederum sehr nahe stand, dann zu etablieren in Deutschland, ganz anders als die Oberhausener, wo er immer sagte, die verfilmen ihre Abituraufsätze neu. wie gesagt, Lemkes Meinung. Und ja, sie haben tatsächlich damals die Cahiers du Cinéma gelesen, wo dann die ganzen Nouvelle Vague-Leute geschrieben haben. Also das war wirklich eine Einfluss nehmende Gruppierung für die Münchner Gruppe, um die by the way auch ein Rudolf Thomé, ein Werner Enke, ein Max Zielmann, die gehörten da alle dazu und ja, das war eine ganz, ganz spannende Truppe damals.
Nouvelle Vague im Sinne halt von rebellisches Kino, ein bisschen neues Kino, frisches Kino.
Wir gehen raus, wir filmen das, was wirklich das echte Leben ist. Ich meine, wir reden von den 60ern, da ging es gerade ab, gesellschaftlicher Umbruch und die standen da ja so ein bisschen für die Münchner Bohème. München war ohnehin die Filmhauptstadt. Also wenn ich Oberhausener Manifest gerade auch erwähne, fast alle, die das unterschrieben haben damals, bis hin zu, die nicht unterschrieben haben, Fassbinder, Wenders und so, alle lebten in München. Also das war der Kosmos und man traf sich dort oft im Kino und in den Kneipen und hing da zusammen ab. Und so ist da was entstanden, was bis heute elektrisiert.
Ich glaube, man kann nicht falsch damit liegen, Lemke als unabhängigen Geist zu skizzieren, oder? Er ist ein Filmemacher, der wohl nie wahnsinnig viel verdient hat, vermute ich, aber vor allem von Kollegen immer sehr geschätzt wurde. Gleichzeitig assoziiere ich aber auch immer eine gewisse Schlüpfrigkeit mit Lemkes Werk. Handwerk, die heute vermutlich nicht mehr überall akzeptiert würde. Oder liege ich da falsch?
Nö, das hast du natürlich richtig beobachtet. Also, dass er da auch wirklich immer in die Vollen ging und sagte, ja, nee, das Sex gehört zum Leben dazu zum Beispiel. Es ist immer wieder ein Thema, wie junge Frauen sich in unserer heutigen Gesellschaft bewegen. Aber ihm war auch immer wichtig zu zeigen, eigentlich sind die Männer die Loser. Ja, also wenn man sich seine Filme anschaut, von den Frühwerken bis heute, es ist durchweg so, dass die Frauen die Hauptfiguren sind und da dann auch am Ende das Sagen haben. By the way, das mit dem Geld stimmt nicht hundertprozentig. Also natürlich hat er am Ende Filme gemacht, nur mit seiner eigenen Kohle und gesagt, jeder kriegt 50 Euro pro Tag Cash ausbezahlt und er nimmt sich die Freiheit, auch jeden zweiten Film wegzuschmeißen, was er getan hat, wenn er meinte, die sind nicht gut genug. Aber es fing anders an. Er war damals im Chatset Anfang der 70er Jahre wirklich, wirklich angekommen. Ira von Fürstenberg war eine seiner großen Mäzeninnen, die ihm da wirklich viel Geld gegeben hatten. Angeblich hatte er einen Privatjet. Sie waren um die Welt gecruised. Sie waren Best Friends mit den Rolling Stones, von denen er dann gratis die Musik sogar bekommen hat für ein, zwei Filme. Was bis dahin ging, dass er das, so sagt die Legende, die er selber mal in der Bild-Zeitung kolportierte, er mit Brigitte Bardot gepokert hat, ob das sie mitwirkt an seinem nächsten Film und dann auf ihre Gage verzichten würde. Aber im Gegenzug würde er das gesamte Budget des Films sozusagen als Einsatz nehmen. Und man kann ahnen, wie es ausgegangen ist, er hat verloren. Und aber das wiederum auch Lemke mit auch einer Tiefgründigkeit, wenn man ihn dann so ein bisschen näher kennenlernte, wie ich später, hat gesagt, einmal Geld gehabt zu haben, hat ihm es so erleichtert, später zu kapieren, er brauchte überhaupt kein Geld, um glücklich zu sein. Er lebte wirklich mehr oder weniger aus dem Koffer, oftmals aus seiner braunen Ledertasche, die er da mit sich rumgeschleppt hat. Und das ist natürlich eine Botschaft, die man auch ja, ganz gerne mal so nachdenkend mitnimmt.
Und was zeichnet ihn kinematografisch aus, was würdest du sagen?
Ja, Lemke ist Impro-Kino par excellence. Das, was er macht, ist, also würde mich sehr wundern, wenn da ein Drehbuch länger als ein paar Seiten war. Er hat am Tag gesagt, das und das machen wir. Die Leute wussten oft gar nicht, was auf sie zukommt, haben sich aber auch sehr, sehr bereitwillig darauf eingelassen, weil er ja solche Filme, die wirklich Filmgeschichte geschrieben haben, gemacht hat, wie Rocker, der nicht nur in Hamburg nicht wegzudenken ist, wo er es geschafft hat, in diesem Rocker-Milieu die Leute mitspielen zu lassen und echtes Leben dadurch, durch eben diese Improvisationsfähigkeit, die er da auch bei den Leuten rausholte, dann an den Tag zu legen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Das hat sich bis zum Schluss so durchgezogen. Er hat interessanterweise trotzdem es geschafft, auch mit dem System, das er sonst sehr verachtet hat, doch zu kooperieren und kollaborieren. Also gerade das ZDF war dann oft der Sender, die dann ihm die Filme abgekauft haben, wenn sie es für gut genug befunden haben. Und er selbst, das war schon sehr, sehr interessant, wie das dann gegangen ist. Aber ansonsten hat er wirklich gewettert gegen diese Subventionierung und dass das ja das ganze das System, das macht alle träge und du musst jahrelang warten. Nee, was hat er gemacht? Er hat im Geheimen Werbungen auf spanischen Inseln gedreht. Damit hat er Geld eingenommen und die hat er dann wieder in seine nächsten Filmprojekte gesteckt.
Du hast ja Klaus Lemke erst spät in seinem Leben kennengelernt, aber doch verbindet euch emotional ja eine ganze Menge. Ich erinnere mich, dass du, wie verzweifelt du warst, als er 2022, ich glaube, während des Münchner Filmfests gestorben ist. Kurz danach, völlig unvermittelt. Ja, wie kam es dazu, zu dieser besonderen Verbindung?
Also trotz des großen Altersunterschieds haben wir irgendwie einen Draht zueinander gehabt. Das fand ich ganz, ganz toll. Also auch weil er so ein Enfant terrible ja immer zu sein schien. Er hat sich dann auch eingelassen auf die Gespräche, auch auf der Bühne, was ich ganz toll fand. Also wir haben wirklich, kann man auf YouTube und auf dff.film nachsehen, wirklich tolle, tolle Gespräche geführt. Und das hat sich dann so fortgesetzt, dass wir einen regen SMS-Wechsel hatten, wo ich des Nachts dann wieder mal so was wie Digger, ich habe mal wieder hier eine neue Idee, darum geht's und das alles in einem Stil, alles in Großbuchstaben, Ausrufezeichen, Bombe und es endete immer mit Kisses K. für Klaus. Also das war so ein Ding, das hat sich so entwickelt und es war ja electrifying, wie er es wahrscheinlich selber genannt hätte, auch für mich. Und so haben wir das dann fortgeführt, bis dann eben zu diesem Filmfest in München, wo sein letzter Film dann lief, Champagner für die Augen, Gift für den Rest, was interessanterweise eine Doku über seine Filme der 70er Jahre war, wo er dann auch zum Schluss, das ist wirklich dann, also wenn man es jetzt im Nachhinein sich überlegt, herzzerreißend, es gibt eine letzte Einstellung, wo er dann selber wie immer mit dem ikonischen tief ins Gesicht gezogenen Hut dann vor der Kamera sitzt und sagt, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Freude bereiten mit meinen Filmen. So, nicht genau wörtlich, aber das war so der Tenor und das ist das Letzte, was wir von ihm sozusagen haben. Dann, er ist noch während des Filmfest Münchens ins Krankenhaus gekommen, war schwer, schwer krank, was aber niemand vorher wusste und ist dann in der Nacht der Ausstrahlung dieser Doku im Bayerischen Rundfunk verstorben. Das heißt, es kamen die ganzen Meldungen oder Nachrichten an seine Lebensgefährtin, die es dann gesehen hat, ja, wie toll gerade dieser Film wieder war. Und es war dann aber tatsächlich schon für ihn zu spät. Aber was ein Abgang. So hätte er es wahrscheinlich gerne auch inszeniert. Naja, und mich hat es dann am Ende doch noch doppelt getroffen, weil die Freundschaft hat er dann doch wohl so eng empfunden, dass er eben seine Lebensgefährtin gebeten hatte, noch aus dem Sterbezimmer heraus mich anzurufen mit der Bitte, das an die Öffentlichkeit zu tragen. Was ich zwar gerne gemacht habe, aber doch auch mit einer riesen emotionalen Belastung verbunden war.
Gibt es ein Erlebnis, das du besonders hoch in Erinnerung hältst, was du besonders schätzt, woran du dich gerne erinnerst?
Also da würde ich wirklich diese 4 Tage da in Frankfurt bei der Carte Blanche sagen. Ich weiß noch, da war, ich glaube, eines der Museen frisch eröffnet und er meinte, Goethe ist mein Held. Und dann sind wir da hin und dann waren wir ganz lang im Goethehaus, wir waren im Jüdischen Museum. Wir haben da wirklich Gespräche geführt über Gott und die Welt im wahrsten Sinne. Und er verhielt sich da wie so ein liebenswerter Großvater, gar nicht wie dieses Enfant terrible, was er nach draußen strahlte, wenn er da mit seinen Glamour Girls auf dem roten Teppich dann wieder war. Und dass er diese 2 Seiten hatte und dass die für mich authentisch zueinander passten und dass er dann bei jeder Begegnung später auch sich an private Dinge erinnerte und mich darauf ansprach, wo ich selber nachdenken musste, ach ja stimmt, darüber haben wir das letzte Mal geredet. Das habe ich ehrlich gesagt ihm nicht vorher zugetraut gehabt und auch sonst in der Branche nicht so oft erlebt. Also ich finde das ein absolutes Geschenk, ihn erlebt zu haben und das sagen ja sogar viele, auch weil du vorhin sagtest, Frauen sind vielleicht skeptisch ihm gegenüber. Ich habe neulich mit Margarete von Trotter über ihn gesprochen, die ja in einem seiner ganz frühen Filme Brandstifter auch mitgespielt hat und die lässt wirklich kein schlechtes Wort oder Haar auf ihn kommen. Das ist, wie so viele alle sagten, das ist ein so herzensguter Mensch und so eine Attitüde, die er nach draußen hatte, um Aufmerksamkeit zu erzeugen für das, wofür er gekämpft hat. Und ganz nebenbei, die Interviews, die er gegeben hat, auch in Zeitungen, die waren absolut on point, die waren Highlights und immer gern gesehen und gelesen, bis das ein Dominik Graf sagt, also das ist einer der größten Verluste, die wir jetzt so hatten in den letzten Jahren.
Also ich kann das nur bestätigen, ich habe ihn ja auch kurz kennengelernt und ich fand ihn unglaublich sympathisch und unglaublich warmherzig und sehr nett. Aber zum Schluss vielleicht auch nochmal die Frage, gibt es einen Lieblings-Lemke-Film, den du uns empfehlen kannst?
Da gibt es tatsächlich einige, die man wiederentdecken könnte, aber wenn du mich auf einen festlegen lassen würdest, dann würde ich jetzt Sylvie nehmen. Der ist vor allem wegen einer Szene auch heute so, dass man Gänsehaut kriegt einfach. Weil er hat es geschafft, wie auch immer, es war halt Lemke, in New York auf den noch nicht eröffneten World Trade Center Towers. Also die stehen da schon in voller Größe, aber so letzte Bauten sieht man noch oben, sind da noch im Gange. Dass er da oben drauf drehen darf und dass da ein Helikopter auf diese Tower zufliegt, aus heutiger Sicht mit 9/11 im Kopf, Wahnsinn, was da mit einem passiert, wenn man das sieht. Und dann tanzt da oben seine Hauptdarstellerin, die Sylvie, quasi für ein Shooting bis zum Rand dieses Towerturmes. Und das sind Bilder mit einer Musik dazu, die sind für die Ewigkeit. Selbst wenn man den Film jetzt irgendwie nicht vor Augen hat, also auch die Szene selbst gibt's auf YouTube zum Beispiel, unbedingt anschauen, weil das ist Gänsehaut pur und das ist großes Kino, so wie es Klaus Lemke nur hat erzeugen können.
Ja, am 13. Oktober wäre er 85 geworden. Wir denken gerne an ihn zurück. Du hast jetzt noch ein paar SMS mitgebracht, die du uns vielleicht vorlesen willst.
Ja, um so ein bisschen den Eindruck zu bekommen, wie er denn eigentlich so getickt hat und kommuniziert hat. Also vielleicht das, was jeder ja kennt, seine Manifeste waren berühmt, die er dann auch gerne mal so auf Pappschildern mitgebracht hat. Bis hin zum entblößten Hintern an der Berlinale war ja da ja für nichts sich zu schade. Aber vielleicht einen in Großbuchstaben lese ich mal vor zuerst. Wir bauen die coolsten Autos, wir haben die schönsten Frauen, aber unsere Filme sind wie Grabsteine. Zu Tode subventioniert. Vom Staat. Fuck you, Staatskino. Lemke 2019. Das war dann um 1.12 Uhr nachts. In Großbuchstaben zum Beispiel.
Ja, ich fand auch sehr nett, als du mir das heute Morgen geschickt hast. Kurz, also er schrieb dir irgendwie in einem Dialog, kurz, do you think my methods are insane, Captain? Willard, I can't see any methods at all, sir. Und dann schreibt er hinten dran, als wenn es nötig wäre, Apocalypse Now, K.
Ja, aber dadurch, dass er das Apokalypse mit K schreibt, bezieht er das ja auf die Gegenwart, weil er sagt, jetzt ist die Apokalypse. Jetzt ist sie da. Das ist dann, was ihm im Kopf vorgeht und dann zitiert er das. Und genauso, wir hatten immer so Aufhänger. Wir wussten dann irgendwann so auch, wo wir gemeinsame Schnittstellen hatten. Leonard Cohen zum Beispiel haben wir beide verehrt. Und als Cohen dann gestorben ist, da hat er dann eben auch mehrere Songtexte mir dann so paraphrasiert zugeschickt zum Beispiel. Also von der Marianne, So Long Marianne, das war, glaube ich, sein Lieblingslied. Aber das war nicht nur die große Musik, das ging dann hin bis zu dem Tod von Costa Cordalis. Muss man wirklich sagen, wo er dann dieses Shangri-La, das Lemke übrigens auch selber in einem seiner Filme verwendet, dann nochmal zitiert und wir beide ein Emoji-Tränchen verdrücken. Mhm. Ja, gefolgt von Kisses K.
Schönes Schlusswort. Danke, Klaus Lemke, 85, am 13. Oktober.
Danke dir, dass wir an ihn erinnern durften.
Das war mein Gespräch mit Urs Spörri aus der Kinoabteilung des DFF. Er hat sich anlässlich von dessen 85. Geburtstag am 13. Oktober mit uns an den 2022 gestorbenen Filmregisseur Klaus Lemke erinnert. Eine Legende des bundesdeutschen Kinos. Wir vermissen ihn alle sehr. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichten Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.